Deutschlandfunk. Hintergrund.
IS-Kinder in Nordostsyrien. Elend, Radikalisierung und Rettungsversuche. Von Christin Hellberg.
Das Lager Rouge in Nordostsyrien. Eines von zwei Internierungslagern für die Familien des IS, der Terrororganisation Islamischer Staat. 2600 Menschen leben hier. Fast ausschließlich Frauen und Kinder.
This is my place here, I built by myself.
Vor Zelt Nummer 220 steht eine Frau in weißem Rock und bunt gestreiftem Oberteil. Empört zeigt sie auf einen abgerissenen grünen Wasserschlauch und jede Menge Unrat.
Shit. And my water hose. This is the greenest mines on the ground.
Ihre Nachbarinnen hätten das getan, sagt sie, die Frauen des IS. Kein Wasser mehr, der Vorplatz des Zeltes verdreckt. Gailon Su weiß nicht weiter. Sie stammt aus Trinidad und Tobago, einem Inselstaat weit weg vor der Küste Venezuelas. In Sus feinen Gesichtszügen liegt Schmerz. Sie lehne die extremistische Ideologie des IS ab, sagt sie, bekenne sich wieder zu ihrem christlichen Glauben. Daher werde sie angefeindet und schikaniert.
Wenn ich bei ihnen im Zelt sitze, beleidigen sie mich, weil ich kein ordentliches Kopftuch trage. In ihren Augen bin ich eine Ungläubige. Mein Leben ist wirklich schwer. Ich selbst bin nicht in den Dschihad gezogen. Es tut weh zu sehen, dass Leute, die in den Dschihad gezogen sind, Geld geschickt bekommen und hier mit ihren Kindern zusammenleben.
Seit 5 Jahren ist Gailon Su nun schon im Lager Rouge. 2014 hatte sie in ihrer Heimat einen muslimischen Mann geheiratet, um einer gewalttätigen Ehe zu entfliehen. Der entpuppte sich kurz darauf als IS-Anhänger und brachte sie mit ihrem damals 10-jährigen Sohn aus einer früheren Ehe nach Syrien. Als sie begriff, wo sie waren, sei eine Flucht nicht mehr möglich gewesen, erzählt Su. Sie tat alles, um ihren Sohn zu schützen, heiratete nacheinander mehrere Männer unter der Bedingung, dass der Junge bei ihr bleiben durfte. So entging ihr Sohn einer Rekrutierung zum Dschihadisten, anders als tausende andere Teenager beim IS. Ab 2014 hatte die Terrororganisation im Osten Syriens und im Nordwesten des Irak eine Art Staat errichtet, nannte das Gebilde Kalifat. Ein Schreckensregime, das Menschen unterdrückte, versklavte und mit drakonischen Strafen in die Unterwerfung zwang. Seit Februar 2019 gilt der IS als militärisch geschlagen. Die kurdisch geführten syrischen demokratischen Kräfte nahmen mit Unterstützung der USA tausende IS-Kämpfer gefangen und brachten Zehntausende ihrer Frauen und Kinder nach El-Hol, ein Lager ebenfalls in Nordostsyrien. El-Hol, 53.000 Menschen in einer Zeltstadt inmitten einer Steinwüste, auf engem Raum zusammengepfercht, schwarz verschleierte Frauen, Kinder, die mit Steinen auf Besucher werfen. Letta Taylor, zuständig für Terrorismusbekämpfung bei der Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch, hat El-Hol mehrfach besucht. Das Lager sei kaum zu kontrollieren, sagt sie. In manche Teile trauten sich selbst die Sicherheitskräfte der kurdischen Selbstverwaltung nicht hinein, weil dort der IS herrsche. Besonders dramatisch sei die Lage für Kinder und Jugendliche, so Taylor.
Every child in Al-Hol and every child in Rouge and every child in any
Jedes Kind in den Lagern Al-Hol und Rouge, in den Gefängnissen und in den sogenannten Rehabilitationszentren ist zuallererst ein Opfer. Ein Opfer, das kollektiv für die Taten seiner Eltern bestraft wird. Kinder sterben bei Zeltbränden, werden von Wassertankwagen überfahren. Sie leiden unter Krankheiten, die man eigentlich leicht behandeln könnte. Sie sind unterernährt, haben nicht genug sauberes Wasser. Kinder werden vergewaltigt oder misshandelt. Manche Kinder werden zur Prostitution gezwungen. Viele Kinder werden geschlagen oder mit Steinen beworfen, weil sie von Hardlinern als moderat angesehen werden oder weil ihre Mütter als gemäßigt gelten.
Kinder und Jugendliche leiden nicht nur unter Elend und Gewalt, ihnen droht eine weitere Gefahr, die Rekrutierung. Denn der IS sieht in ihnen die nächste Generation von Kämpfern, die Wegbereiter für eine Rückkehr des Kalifats. Das betrifft neben den 11.000 syrischen Kindern aus IS-Familien auch 17.000 irakische Kinder und 6.000 Kinder aus Drittstaaten, die laut Human Rights Watch in Nordostsyrien festsitzen. Sie stammen aus fast 60 Staaten, aus Saudi-Arabien, der Türkei oder Tunesien, aus Großbritannien, Spanien oder Österreich. Viele der Herkunftsländer aber wollten von ihren jungen Staatsbürgern nichts wissen, so Khaled Ramo, Co-Vorsitzender der Behörde für Rehabilitation bei der kurdischen Selbstverwaltung.
Daesh la zala mawjudan. Hai haqiqa yajib ala al-mujtama' ad-dawli an yataqabbalaha.
Der IS ist noch da. Das muss die internationale Gemeinschaft begreifen. Was er braucht, sind Soldaten. Deshalb hat der IS nach unseren Erkenntnissen in letzter Zeit eine gefährliche Strategie entwickelt. Sie nehmen die Kinder in den Lagern ins Visier, um sie zu einer neuen, radikalisierten Generation heranzuziehen. Das bedroht die Region und auch Europa. Wir müssen darauf reagieren. Wir wollen die Kinder schützen und aus dieser extremistischen Umgebung herausholen.
Um die Kinder in den Lagern ist ein Kampf entbrannt. Der IS will sie rekrutieren, die Selbstverwaltung will sie resozialisieren. Im Mittelpunkt stehen dabei die Mütter. Sind radikale Mütter eine Gefahr für die Heranwachsenden, weil sie ihre Kinder indoktrinieren? Oder sind sie unverzichtbar, weil sie als einzige Bezugsperson für Stabilität sorgen, in einem von Angst, Not und Gewalt geprägten Leben? Die Psychologin Anne Speckhardt ist Direktorin des renommierten International Center for the Study of Violent Extremism mit Sitz in Washington. Seit mehr als 20 Jahren untersucht sie die Hintergründe extremistischer Gewalt. Bei ihren regelmäßigen Reisen in die Region hat Speckhardt mehr als 270 IS-Anhänger interviewt, Männer, Frauen, Heranwachsende. Für das Wiedererstarken der Terrororganisation spielten die Mütter in den Lagern eine entscheidende Rolle, sagt die Psychologin. Sie sorgten dafür, dass Jungen frühzeitig zu Dschihadisten ausgebildet würden. Sie sammelten Geld im Ausland, um IS-Frauen und ihren Kindern zur Flucht zu verhelfen, zu Terroristen im Untergrund.
What the ISIS-Women do, they go begging in Europe.
IS-Frauen gehen in Europa betteln, das wissen wir aus ihren Telegram-Kanälen. Manche heiraten über das Internet einen Mann in Europa, der sich dem IS verschrieben hat. Der fängt an, Geld zu schicken und wenn die Frauen genug zusammen haben, um einen Schmuggler zu bezahlen, dann ist es möglich, Kinder oder sich selbst aus Al-Hol herauszuschmuggeln.
Die wichtigste Aufgabe der Frauen sei es, für Nachwuchs zu sorgen, erklärt Speckhardt. Jeden Monat würden etwa 60 Kinder in Al-Hol geboren. Von wem aber werden sie gezeugt? Schließlich leben kaum Männer im Lager. Bei ihrer letzten Recherche im Februar 2023 fand die Psychologin heraus, dass Jungen im Teenageralter zur Prostitution gezwungen würden.
In Al-Hol there were two kids that went up to the guards and said,
in Al-Hol gab es zwei Jungen, die zum Wachpersonal gingen und erzählten, sie seien von IS-Frauen unter Druck gesetzt worden, zu heiraten. Ihnen sei gesagt worden, du bist ein junger Soldat des IS und wir müssen den IS wieder stark machen. Deshalb solltest du vier von uns heiraten und Sex mit uns haben. Und wenn du es schaffst, uns schwanger zu machen, dann lassen wir uns scheiden und du heiratest vier weitere. Doch die Jungen wollten nicht missbraucht werden. Sie baten die Wachleute, sie aus dieser Situation zu retten.
Angesichts dieser Entwicklung sind die kurdischen Sicherheitskräfte in den Lagern dazu übergegangen, Jungen, die sie für gefährdet halten, von ihren Müttern zu trennen und in sogenannten Rehabilitationszentren unterzubringen. Eine umstrittene Praxis. Teenager würden mitten in der Nacht aus ihren Zelten geholt, kritisiert Letta Taylor von Human Rights Watch. Andere Jungen hätten ihr erzählt, dass sie ihre Mütter monatelang nicht sehen oder sprechen konnten. Anders der 19-jährige Sulay. Er hat regelmäßig Kontakt zu seiner Mutter Gailon Su, der Frau aus Trinidad, die im Lager Rouge unter den IS-Frauen leben muss. Der junge Mann wohnt seit 5 Jahren im Zentrum Houri, einem von 2 Rehabilitationszentren in Nordostsyrien. In den gut bewachten Anlagen sind insgesamt 250 männliche Jugendliche im Alter von 11 bis 21 Jahren untergebracht.
Ich spiele Fußball, zeichne, spiele Gitarre. Am meisten mag ich Hip-Hop, Chris Brown und die Lieder von BTS. Ich mache auch Breakdance. Mein Leben unterscheidet sich von dem der anderen. Es ist schwierig, hier ein Christ zu sein.
Difficult if you're Christian here.
Sulay wirkt höflich, fast zuvorkommend. Er wünscht sich nicht sehnlicher, als mit seiner Mutter nach Trinidad oder in ein anderes Land auszureisen, um endlich ein normales Leben zu führen. Aber er klagt nicht. Im Zentrum Huri habe er alles, was er brauche, sagt Zulay. Viel ist das nicht. Das zeigt ein Rundgang durch die Anlage, die die kurdische Selbstverwaltung 2016 errichtet hat. Um einen Innenhof liegen kleine Zimmer mit Etagenbetten, in denen jeweils 10 Jungen wohnen. Waschräume und Küche sind frisch renoviert. Im Essensraum müssen die Jugendlichen aus Platzgründen an Stehtischen essen. Das andere Rehabilitationszentrum, Orkesh, wurde 2022 eröffnet. Es sei größer und besser ausgestattet, sagt Adnan Khalil, Geschäftsführer der lokalen Nichtregierungsorganisation Purity. Mit seinem Team kümmert sich Khalil um die Bildung und psychosoziale Betreuung der Kinder und Jugendlichen in Orkesh. Fast alle seien von ihren Erfahrungen beim IS traumatisiert.
It's very common to see PTSD, post-traumatic disorder, anxiety, of course.
Sehr verbreitet sind posttraumatische Belastungsstörungen. Manche haben Angstzustände, Depressionen, Albträume. Andere ziehen sich zurück, werden aggressiv, überlegen, wie sie fliehen oder anderen schaden können. Hier setzen wir an, erklären ihnen, welche möglichen Reaktionen es auf ein Trauma gibt. Viele berichten uns, dass sie nicht wussten, dass solche Probleme normal sind, wenn man so etwas erlebt hat.
Many of them, they report back to us that we didn't know that this is normal to have if you experience something like that.
Die Jugendlichen erhalten Unterricht in Arabisch, Englisch, Mathematik, Kunst und Musik. Für die Älteren brauche es dringend ein eigenes Zentrum, sagt Khalil. Manche hätten einen negativen Einfluss auf die Jüngeren. Doch eine örtliche Schule für ausländische IS-Jugendliche zu nutzen, das sei der lokalen Bevölkerung nicht zuzumuten, meint der Purity-Geschäftsführer. Zumal die Menschen in Nordostsyrien selbst über Jahre unter dem IS-Terror gelitten hätten. Im schlimmsten Fall kämen die jungen Männer in eines der Gefängnisse. Dann sei jahrelange Therapie vergebens gewesen.
Es braucht Zeit und Mühe, sie davon zu überzeugen, mitzumachen. Kunst und Musik etwa akzeptieren sie anfangs nicht, weil es für sie unter dem IS verboten war. Haram. Es ist ein großer Fortschritt für uns, wenn sie ihre Ansichten ändern. Auch im Umgang mit den Frauen in unserem Team. Es war für sie bislang Haram, von einer Frau ohne Kopftuch unterrichtet oder gesehen zu werden. Wenn das allmählich normal wird, ist das ein wichtiges Zeichen.
Menschenrechtsorganisationen sehen die Zentren kritisch. Natürlich gehe es den Jugendlichen in Orkesh und Huri besser als denen in den Gefängnissen der Selbstverwaltung, meint Letta Taylor von Human Rights Watch. Dort seien etwa 700 Heranwachsende inhaftiert, die der Zusammenarbeit mit dem IS verdächtigt werden. Aber als Rehabilitationszentrum will Taylor das Zentrum Huri trotzdem nicht bezeichnen.
Diese Zentren sind abgeschlossen. Sie schließen Kinder ein, die nie verurteilt wurden, die noch nicht einmal von irgendeiner juristischen Instanz angeklagt wurden. Ihr Verbrechen besteht darin, männliche Teenager zu sein, von denen manche vielleicht vom IS als Kindersoldaten benutzt wurden. Deshalb bietet das Zentrum einfach nur ein schöneres Dach über ihrem Kopf, besseres Essen, mehr Sicherheit. Diese Kinder haben unvorstellbaren Horror erlebt und sie werden dort einfach nur festgehalten wie Tiere in einem Käfig. Ihre Heimatländer haben sie dort eingesperrt und die Schlüssel weggeworfen.
Insgesamt sitzen laut Human Rights Watch 42.000 ausländische Menschen in Nordostsyrien fest. In Lagern, Gefängnissen und Zentren, ohne Aussicht auf eine Rückkehr in die Heimat. Eine dreifache Katastrophe, argumentiert Human Rights Watch. Rechtlich, weil das Völkerrecht es verbiete, Menschen ohne Anklage und Strafverfahren dauerhaft einzusperren. Menschlich, weil die Zustände in den Gefängnissen und Lagern gesundheitliche und psychische Schäden verursachten und unter Sicherheitsaspekten, weil dies zu weiterer Radikalisierung führe. Seit Jahren bittet die kurdische Selbstverwaltung um juristische Hilfe, fordert die Einrichtung eines internationalen Tribunals ohne Erfolg. Jetzt will sie versuchen, die ausländischen IS-Mitglieder vor ihre eigenen Gerichte zu bringen. Für die Misere der ausländischen Kinder und Jugendlichen macht Letta Taylor von Human Rights Watch nicht die Selbstverwaltung verantwortlich, sondern die Herkunftsländer der IS-Familien. Die ignorierten das Thema seit Jahren und verdrängten es, aus Angst, sich potenzielle Attentäter ins Land zu holen.
Was wir fordern, ist, dass alle rechtsstaatlichen Länder umgehend ihre Staatsbürger aus Nordostsyrien zurückholen und sie rehabilitieren und reintegrieren. Den Erwachsenen, die im Verdacht stehen, schwere Verbrechen begangen zu haben, sollte ein fairer Prozess mit angemessener Strafe gemacht werden. Aber die eigenen Staatsbürger in Nordostsyrien im Stich zu lassen, ohne die zuständigen Behörden entsprechend zu unterstützen, macht das Problem nur größer, nicht kleiner.
Seit 2019 haben mehr als 36 Länder etwa 8.600 IS-Mitglieder nach Hause geholt. Gerade mal ein Siebtel der Menschen ausländischer Herkunft, die gefangen genommen wurden. Die meisten von ihnen stammen aus dem Irak, der regelmäßig Hunderte Frauen, Kinder und auch Männer zurückholt. Bei den übrigen Herkunftsländern gibt es große Unterschiede. Manche haben fast alle Frauen und Kinder repatriiert, so Kasachstan, Finnland, die USA, Russland und Deutschland. Laut Human Rights Watch entwickelten sich die meisten Kinder in ihrer Heimat gut. Die Organisation hat die Erfahrungen mit Dutzenden zurückgeholten Kindern und Jugendlichen ausgewertet. Andere Länder lehnen dagegen eine Repatriierung ihrer Bürger ab oder verzögern sie, so Großbritannien, Südafrika, die Türkei und Österreich. Deutschland hat bisher 27 Frauen, 80 Kinder und einen Heranwachsenden repatriiert. Immer wieder müssen sich Rückkehrerinnen vor Gericht verantworten. Wie viele deutsche Kinder noch in den Lagern El Hol und Roj leben, kann das Bundesinnenministerium nicht genau beziffern. Die etwa 10 verbliebenen deutschen Frauen wünschten keine Rückkehr nach Deutschland, heißt es im Auswärtigen Amt. Diese radikalen IS-Anhängerinnen in den Lagern zu lassen, sei kurzsichtig, warnt Adnan Khalil von der NGO Purity. Denn ihre Kinder könnten von Opfern zu Tätern werden.
We are expecting that if those
Wir gehen davon aus, dass die, die im Lager bleiben, gefährlicher sein werden als die früheren IS-Kämpfer. Die haben sich mit 20, 25 oder 30 Jahren dem IS angeschlossen. Die neue Generation aber wurde von klein auf mit radikalen Gedanken gefüttert. Sie wurden ermutigt zu töten und all diese Dinge zu tun. Es wird sehr schwierig sein, mit ihnen umzugehen.
Die 23.000 ausländischen Kinder und Jugendlichen des IS müssten so schnell wie möglich in ihre Heimatländer zurückkehren, fordert Terrorismusexpertin und Psychologin Anne Speckhardt. Zur Not auch ohne die Mütter. Speckhardt fordert zudem mehr Unterstützung für die Selbstverwaltung in Nordostsyrien in Form von Geld und qualifiziertem Personal. Die bisherigen Mittel, US-Gelder für die Verwaltung und europäische Hilfen für NGOs vor Ort, reichten bei weitem nicht. Die US-geführte internationale Koalition sollte nicht nur in Waffen und Flugzeuge investieren, sondern auch in mehr und bessere Rehabilitationszentren, so die Direktorin des Forschungszentrums in Washington.
In Orkesh haben sie bereits festgestellt, sobald die Kinder sich sicher fühlen und von ihren IS-Müttern getrennt sind, die ihnen ständig einreden, sie müssten gewalttätig sein, um IS-Kämpfer zu werden, dann geben sie das ziemlich bald auf. Denn man bietet den Kindern etwas anderes an, zum Beispiel für ihre Zukunft zu lernen.
Das war der Hintergrund. IS-Kinder in Nordostsyrien. Elend, Radikalisierung und Rettungsversuche. Von Christian Hellberg. Redaktion Susanne Elkafif.